Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, denn wir laden ihn schon seit fast 10 Jahren in diese Sendung ein. Immer musste er absagen, weil er so beschäftigt war. Aber das Warten hat sich gelohnt, denn vor 10 Jahren hätte ich vielleicht ihn angekündigt als eines der großen Schauspieltalente. Und heute kann ich behaupten, bei uns zu Gast der zurzeit international erfolgreichste deutsche Schauspieler, Daniel Brühl. Herzlich willkommen.
Hallo, danke. 10 Jahre.
Ja, immer wieder. Mann, bei diversen Filmen. Sie arbeiten in Hollywood, Spanien, Deutschland, wo noch überall?
Och, wo war ich unterwegs? Jetzt war ich gerade 6 Monate in Ungarn, in Budapest für eine amerikanische Produktion. Nächste Woche geht's nach London und dann nach Atlanta und im Januar nach Puerto Rico. Also es wird nicht langweilig, man ist viel unterwegs.
Es gibt nicht viele deutsche Schauspieler, die so international am Start sind. Woran liegt das?
Na, ich habe das Gefühl, es wird jetzt immer mehr. Das ist auch schön zu sehen, dass eine größere Neugierde und Interesse von außen auf Deutschland ist und auch wahrgenommen wird, was wir für tolle Talente hier haben und was für tolle Sachen wir hier auch machen. Ne? Also auch das deutsche Fernsehen wurde jetzt plötzlich entdeckt im Ausland. Jetzt gucken sich die Amerikaner sogar schon deutsche Serien wie Dark auf Deutsch an mit Untertiteln. Das hätte es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Das freut mich total. Und bei mir hat sich das so entwickelt. Man kann das gar nicht planen. Ehrlich gesagt war das auch nie mein klar gesetztes Ziel, Amerika. Das wirkte für mich eh zu groß und zu schwierig und zu unmöglich. Und dann kann das manchmal ganz schnell gehen. Muss man schon sagen, auch nicht nur für Christoph Waltz, sondern auch für mich war das Tarantino. Das war so das erste große dicke Ding. Danach ging das dann mit den Amis kontinuierlich weiter. Und als ich da noch ein bisschen jünger war, also vor 10 Jahren, 15 Jahren, als sie mich dann schon eingeladen hat, da ging das dann schon los, dass ich mal in England drehen durfte, in Frankreich drehen durfte, in Spanien und so. In Europa bin ich dann schon rumgewandert und mit Amerika, das kam dann halt ein bisschen später.
Darüber reden wir gleich noch ausführlicher. Fast jeder kennt Daniel Brühl aus dem Film Goodbye Lenin. Das war der Durchbruch vor 16 Jahren. Inglourious Basterds und Rush sind die wichtigsten Hollywood-Produktionen. Für seine Rolle als Niki Lauda wurde er sogar für den Golden Globe nominiert. Und am Donnerstag kommt ein neuer Film mit ihm in die Kinos, My Zoe. Darüber reden wir gleich ausführlich.
HR1, genau meins.
Bei seiner Weltpremiere in Toronto wurde der neue Film mit Daniel Brühl gefeiert. Aber es ist keine leichte Kost. My Zoe heißt eine Mischung aus Scheidungsdrama und Zukunftsthriller. Eine grundsätzliche moralische Frage steht im Vordergrund, nämlich das Klonen von Menschen. Bisher ja ein absolutes ethisches Tabu, aber wer weiß eben, wie lange noch. Daniel Brühl spielt einen Kinderwunscharzt, der die tote Tochter einer Wissenschaftlerin klonen soll. Erst lehnt er den Wunsch ab, aus ethischen Gründen, lässt sich dann aber später doch auf ein Experiment ein. Können Sie den Wunsch dieser Frau nachvollziehen?
Schockierenderweise schon, ja. Und das hat mich bei der Lektüre des Films so fasziniert, weil genau wie Sie eben sagten, ne, das ist die erste Reaktion, ist der blanke Horror, ne? Also der Gedanke, dass die Menschheit dann irgendwann tatsächlich sich überlegen könnte, Menschen zu klonen, was ja wahrscheinlich technisch, medizinisch vielleicht sogar jetzt schon möglich ist oder auf jeden Fall in der Zukunft möglich sein wird. Und diese moralische, ethische Grenze zu überschreiten, ist ja ein Horrorgedanke. So ging es ja auch mir. Und dann eine Geschichte zu lesen, bei der man nach und nach nachvollziehen kann, warum man als Mutter in dem Fall das tun würde. Dass das nachvollziehen kann, sogar Empathie für diese Figur hat.
Und also der Arzt sagt erst, ich kann Ihnen helfen, ein neues Kind zu kriegen. Aber sie sagt, nein, es geht nur um dieses eine Kind, das will ich zurückhaben.
Das ist so ein Schlüsselpunkt in der ganzen Geschichte. Ne?
Es geht also eigentlich um Verlust. Es geht um, wie wird man mit so einem Verlust fertig? Also die zweite Ebene des Films ist ja dann das Trennungsdrama, das immer noch nicht ausgestanden ist mit den Eltern. Und der Vater hat auch die Trennung noch nicht überwunden. Also Verlust, und das ist so der Hintergrund des Films.
Genau. Und das schlimmste Szenario, was einem passieren kann, ist, dass das eigene Kind stirbt. Ne? Ich glaube, es gibt ja nichts, was schrecklicher ist. Mich hat das damals, das Lesen, komplett gepackt, weil ich selber da gerade Vater wurde und man diesen Gedanken ja einfach nicht zulassen will. Aber man ist, wenn man dann ein Kind hat, das wird ja jeder nachvollziehen können, spielt das natürlich tagtäglich dann immer eine Rolle. Ne? Man lässt das Kind dann irgendwann los und schickt es raus in die Welt. Und ich meine, wenn was passiert, wie würde man das überhaupt verkraften? Ist das überhaupt verkraftbar? Und wäre, wenn irgendwann auf dieser Welt die Option da wäre, dieses Kind wiederzuholen, wiederzubeleben, würde man das machen? Erstmal würde man jetzt, glaube ich, sagen, ich würde das auch für mich mit einem klaren Nein beantworten. Aber wie gesagt, interessant ist es, sich auf diese Geschichte einzulassen im Film und diese Frau zu verfolgen, die dann irgendwann das tut und man das als Zuschauer, beziehungsweise ich als Schauspieler immer dachte, nee, auch in meiner Figur, die ich spiele, nee, ich kann es nachvollziehen und ich habe große Empathie für diese Frau.
Also das ist schon, man leidet sehr mit dem Paar. Das Kind ist im Krankenhaus, es liegt im Koma, es ist ein unerwartetes Blutgerinnsel im Gehirn aufgetreten und ich habe da schon gelitten und ich habe gar keine Kinder. Wie geht Ihnen das als Vater, wenn Sie da das leidende Paar sehen?
Schrecklich. Also ich habe, glaube ich, noch nie geheult beim Lesen eines Drehbuchs. Das war für mich das erste Mal. Meine Frau ist Psychologin. Ich habe ihr auch das Drehbuch gegeben. Ihr ging es genauso. Wir haben den Film zusammengeschaut, haben dann auch beide geheult.
Tatsächlich.
Weil man diesen Gedanken einfach nicht zulassen will. Das ist harter Tobak. Ich möchte aber auch den Zuhörern jetzt nicht die Laune daran nehmen. Es ist kein Melodram. Es wird einen auch nicht dazu pushen. Man muss, glaube ich, auch keine Angst haben, dass man da jetzt nur Rotz und Wasser hält und es ein einziges Grauen, ein einziger Horror ist, sondern es ist eher so ein interessantes Gedankenspiel. Was ist so möglich in der Zukunft und wie würde man sich selber wohl in so einer Situation verhalten.
Der Film Mai Zoe läuft ab Donnerstag im Kino. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, den Trailer dazu finden Sie auch bei uns auf hr1.de. Wenn Kinder zweisprachig aufwachsen, dann ist das ein großes Geschenk. Darauf kann man neidisch sein. Daniel Brühl hatte dieses Glück. Sein Vater war Deutscher, seine Mutter ist Spanierin, geboren 1978 in Barcelona. In Köln ist er dann aufgewachsen. Welche Kindheitserinnerung ist für Sie typisch Barcelona und welche Köln?
Typisch Barcelona, typisch Köln. Familienessen mit, ich weiß nicht wie viel, 20, 30 Cousins und Cousinen, laut bis spät in die Nacht, selbst im Kindesalter, als wir echt noch winzig waren, war typisch Barcelona. Auch die Besuche im Camp Nou bei meinem Lieblingsverein, dem FC Barcelona. Natürlich Barcelona, sehr logisch. Köln. Eine super Kindheit und Jugend verlebt. Hab ja eigentlich richtig in Köln gelebt und in Barcelona dann immer 2-3 Mal im Jahr nur gewesen bei der Familie.
Das heißt, Sie sind ja in Deutschland aufgewachsen und Barcelona war eher immer Besuch und Verwandtschaft. Das heißt, eigentlich fühlen Sie sich mehr deutsch. Oder was ist deutsch und was ist spanisch an Ihnen?
Ja, ich habe ehrlich gesagt, habe ich mich immer sehr europäisch gefühlt. Also ich habe mich jetzt nie besonders deutsch, auch nicht besonders spanisch, auch nicht katalanisch gefühlt. Wir haben ja eine Familie, die sehr durchmischt ist. Ich bin auch mit so halb Franzosen groß geworden. Meine beiden deutschen Onkels, die Brüder meines Vaters, haben 2 Französinnen geheiratet und alle sind nach Köln gezogen. Das heißt, an Wochenenden war das immer so ein Potpourri an Sprachen, weil wir dann irgendwie Französisch, Spanisch, ja, ein richtiges Durcheinander, was toll war. Ne? Das hat dann gleich auch so den Kopf aufgemacht und man fühlte sich überall, also auch selbst in Frankreich, irgendwie ein Stückchen weit zu Hause. Deshalb habe ich immer gesagt, ich bin Europäer. Ich fühle mich als Europäer, ja.
Und wie ist das beim Fußball? Deutschland gegen Spanien?
Ja, das ist natürlich eine Zwickmühle. Da war ich auch durchaus dann manchmal opportunistisch, weil ich wusste, da kann man ja nicht verlieren. Und vor allem bei diesen beiden Ländern war es ja eine ganze Zeit lang so, dass man auf jeden Fall nicht schlecht mitgefahren ist, ne? Mit Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.
Okay.
Ich habe es dann manchmal vom Turnier abhängig gemacht, wer spielt das bessere Turnier, weil da schlagen 2 Herzen in einer Brust. Also beim Verein war es immer deutlich mehr Barcelona, selbst als FC Köln. Weil
naja, Wahl hätte zwischen Barcelona und Köln.
Ja, aber Köln ist halt ein super Verein, hat die besten Fans, ne? Und ist auch ein toller Verein. Aber bei mir ging halt so, die Initialzündung war, passiert halt in Spanien durch einen Onkel, der da total Fußball begeistert ist. Und dann war das für mich dann einfach auch entschieden. Ne?
Aber Sie leben schon lange in Berlin. Mit der Hertha nie warm geworden?
Nee. Auch mit Union nicht? Nee. Also ich glaube, wenn man einmal für sich einen Verein gefunden hat, wie ich, und das ist ja auch wirklich nicht der schlechteste, dann ja, hält das hoffentlich ein Leben lang. Ne? Also da ist man treu.
Daniel Brühl über seine Herkunft.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Daniel Brühl, Schauspieler und Gastronom. Er betreibt nämlich auch eine spanische Tapas-Bar in Berlin. In diesem Fall liegt es wahrscheinlich nicht daran, dass die Schauspielerin nichts abwirft. Also wie sind Sie zum Restaurantinhaber geworden?
Das war ein lang gehegter Traum von mir, ein Stückchen weit spanische Heimat in Berlin zu erschaffen, rein auch aus dem egoistischen Grund, selber irgendwo einen Ort zu haben, bei dem es so riecht wie bei uns zu Hause, bei dem gekocht wird, wie meine Mutter für uns gekocht hat und die Sachen zu essen, die ich in meiner Kindheit so geliebt habe und dann natürlich auch um einem Berliner Publikum, einem deutschen Publikum auch Sachen zu bieten, die sie vielleicht nicht unbedingt kennen. Ne?
Also uns zum Beispiel, was gibt es da, was ist ja, so?
Wir reisen immer so rum. Ne? Wir haben eine feste Karte, da findet man natürlich auch die Sachen, die Standard sind. Ne? Also da wird man Tortilla finden und den Schinken und was weiß ich. Aber dann reisen wir immer so alle paar Wochen in den verschiedenen Regionen Spaniens rum. Das geht dann vom Baskenland bis in den Süden. Und dann gibt es immer halt sehr lokalspezifische Spezialitäten. Wir haben zum Beispiel eine Sache, die selbst in Madrid viel Leuten nicht bekannt ist, sind Calçots. Das sind so eine Art Frühlingszwiebeln, die in Katalonien immer so zwischen Januar und bis März, April meistens draußen gegrillt werden und dann auf so Dachpfannen serviert werden. Da wird dann so die schwarze, verkohlte Schicht abgestreift und dann wird die Spitze der Zwiebel in so eine pikante Mandelsoße getunkt. Und dann isst man die, es ist relativ eine rustikale Angelegenheit, da braucht man auch so einen Schlabberlatz. Und das ist was ganz katalanisch, was ganz Typisches. Als wir das dann hier angeboten haben in Berlin-Kreuzberg, da haben die Leute auch groß gesagt, wie sollen wir das überhaupt essen, was ist das überhaupt für ein Zeug? Und da musste man auch genau ein bisschen erklären, wie das vonstatten geht. Und hat die Leute aber echt begeistert. Ist auch immer noch einer meiner absoluten Leibspeisen.
Ihr erster Musikwunsch ist weder auf Spanisch noch auf Deutsch, sondern Französisch. Und jetzt weiß ich auch warum, nämlich weil das so ein Durcheinander ist in der Familie. Sie sind Französisch auch immer gewohnt gewesen, oder?
Ja, und französische Musik hat mich auch, genau, wegen meiner Tanten und wegen meiner Cousinen und Cousins auch immer sehr beeinflusst, ja.
France Gall haben wir als erstes. Was wollen Sie da hören?
Poupée de Cire, genau, das ist... Ich glaube, als ich jetzt gefragt wurde, ich soll mir drei Titel aussuchen, habe ich mal rausgeguckt aus dem Fenster und es ist so trüb und grau und trist, dass ich dachte, so ein bisschen was mit Pep, ein bisschen französische Lebensfreude, ein bisschen Sonne, ein bisschen gute Laune tut, glaube ich, ganz gut.
Poupée de Cire, France Gall für Daniel Brühl.
Chansons, poupées de cire, poupées de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupées de cire.
Daniel Brühl hat nie eine Schauspielschule besucht und trotzdem wurde er schon für seine ersten Rollen groß gelobt. Zum Beispiel in dem Film Das weiße Rauschen, da spielte einen jungen Mann im Drogenentzug. Dieser Film ging mir damals ziemlich unter die Haut. Wie geht das ohne Ausbildung? Sind Sie das absolute Naturtalent?
Ich hatte, glaube ich, gute Mentoren und Lehrer. Also ich habe wirklich bei der Arbeit dann von Schauspielern gelernt.
Gut, bei Linden war dann der erste große Durchbruch international. Auch in wie vielen Ländern lief der überall?
Ach, in X-Länder. Ich werde noch heute darauf angesprochen, wo ich denke, mein Gott, ich bin jetzt 41. Wie alt war ich da? Da war ich, glaube ich, 20 oder so, 21. Und ich meine, ist ja ein Kompliment, dass ich anscheinend immer noch zu erkennen bin und man sieht, dass ich das mal war. Der hat viele Leute echt begeistert. Ich wusste das schon beim Drehbuchlesen. Die Idee ist hervorragend. Das ist total amüsant geschrieben. Hoffentlich funktioniert der in Deutschland. Scheinbar ein Riesenhit mit 6,5 Millionen Zuschauern. Sowas habe ich danach nie wieder gehabt in Deutschland. Also das war erstmal eine Riesenüberraschung, dass der in Deutschland auch so wahnsinnig gut ankommt und plötzlich ging es so los, dass der Regisseur mir Kritiken aus England und Frankreich schickte, hey, die Deutschen können ja richtig lustig sein und so, also wo er dachte so, wow, was haben wir denn da für einen Hit gelandet, auch bei den Festivals, da war ich ja noch komplett grün hinter den Ohren, da wurden wir eingeladen von Rom bis in die USA bis sonst wohin und überall waren die Reaktionen extrem positiv.
Also, wie hat dieser Film Ihr Leben verändert?
Das war für mich natürlich auch ein Knaller so früh in der Laufbahn, weil von außen, von anderen Ländern Angebote reinkamen und der einen so richtig, ja, als junger Schauspieler richtig etabliert hat. Ne?
Sie waren dann eine ganze Weile festgenagelt auf dieses Image des jungen, gut aussehenden Schwiegersohns, ein bisschen unsicher, aber sehr freundlich.
Ja, ja.
Vielleicht auch, weil Sie damals wirklich so dieser Typ waren.
Genau, und die Leute einen ja gerne in Schublade stecken. Das heißt, ja, das haftete dadurch, dass das so ein großer Erfolg war, ist das ja manchmal Fluch und Segen zugleich. Also definitiv, ich würde sagen, zu 90% ein Segen und vielleicht zu 10% ein Fluch. Aber genau, auch diese Reaktion gab es dann noch lange danach, dass sie einen immer in dieser Rolle des Alex gesehen haben. Bezeichnenderweise waren es die vorurteilsfreien Blicke von außen, also auch von den Amerikanern, die mir dann andere Möglichkeiten eröffnet haben, andere Rollen angeboten haben, die mir vielleicht Regisseure, Produzenten aus Deutschland nicht unterbreitet hätten.
Können Sie sich an den ersten Anruf aus Hollywood erinnern?
Naja, es ging so los nach Goodbye Lenin, dass Agenten, wenn was erfolgreich ist, auch auf Festivals im Ausland, schnell aufmerksam werden auf einen. Das heißt, ich bekam dann plötzlich Anrufe von Agenturen aus den USA und fand das irre. Bin dann alleine losgezogen in die große, weite Welt nach Los Angeles, hab mir dann einen Wagen gemietet, bin in irgendeinem traurigen Hotel abgestiegen und hab dann so die Tour gemacht, hab die ganzen Agenten getroffen. Alle blitzend weiße Zähne, sahen alle sich relativ ähnlich und ich habe mich dann aber für eine tolle Dame entschieden, die schon Agentin war von Franka Potente. Und irgendwann kam dann der Anruf von Tarantino. Das war jetzt nicht nur für Christoph Waltz, sondern für uns alle, die daran beteiligt waren, auch ein Riesending, ne? Und danach ging das in den USA so weiter. Man kann schon sagen, dass das durch Tarantino noch einen deutlichen Schub bekommen hat.
Und darüber reden wir gleich noch ausführlich. Daniel Brühl im HR1 Talk, unser Mann in Hollywood, also das Bourne-Ultimatum zum Beispiel, Rush, Civil War oder Inglourious Basterds, haben wir gerade schon kurz angesprochen. Wenn dann Quentin Tarantino anruft, wie war das dann beim Casting?
Das war lustig, weil er hatte wohl ein, zwei Filme von mir gesehen, unter anderem mal wieder Goodbye Lenin, den er sehr mochte, und er saß in kann in der Jury, als Die fetten Jahre sind vorbei, lief. Und den mochte er wohl auch, das wusste ich. Also ich hatte so relativ gute Karten. Er kam nach Berlin und nur einige wenige wollte er schon vorab vor dem Casting treffen, auf ein Gläschen Wein in einem Hotel. Ich glaube, war irgendwo in Charlottenburg im Westen. Das heißt, ich war ganz aufgeregt, bin hingefahren. Er hat es aber gleich geschafft, einem so die Anspannung, die Angst zu nehmen. Genau, wir haben tatsächlich ein, zwei Gläschen, drei Gläschen vielleicht, vier Gläschen vielleicht Weißwein getrunken. Das heißt, wurde dann irgendwann richtig lustig und entspannt. Er hat mir dann viel über sich und das Projekt erzählt und war sehr charmant mit mir, dass er sich das sehr gut vorstellen könnte. Und ich hasse ja Castings. Da setzt auch nie eine Routine ein. Man ist immer nervös. In dieser Prüfungssituation, man ist nervös und angespannt. Und ich bin da einfach nicht gut bis heute. Also wenn sich's vermeiden lässt.
Ja, so schlecht können sie den Castings nicht gewesen sein.
Nee, in dem Fall hat es funktioniert, aber ich hatte auch einen kleinen Trick auf Lager. Weil, also erstmal dachte ich bei dem Abendessen, wir haben uns jetzt so gut verstanden, er hat mir auch so viele Komplimente gemacht, das läuft doch vielleicht ohne Casting. Ne? Also ich hatte darauf gehofft, dass er mir einen Handschlag gibt und sagt so, Junge, komm, wir machen das. Ich kann mir das total vorstellen, muss jetzt nicht mehr vorsprechen. Dummerweise hat er am Ende aber gesagt so, ja, tschüss, war total schön. Ach, und übrigens, wir sehen uns ja morgen um 8. Und ich so, oh Mist. Also dazu noch mit so einem leichten Kater bin ich dann am nächsten Tag zum Casting. Und da gab es das Drehbuch bis dahin nur auf Englisch. Ich wusste aber, dass er den Film ja auf Französisch und Deutsch drehen wollte. Er wollte es ja original, ne? Also alle sprechen dann die Originalsprachen. Und dass der Film halt eben nicht englischsprachig ist. Aber es gab noch keine Übersetzung. Und auf Englisch liefen die Szenen so ein bisschen zäh. Ich spürte auch, die Sprache, das ist irgendwie auf Englisch, das zündet nicht so richtig. Das waren ja die Flirt-Szenen mit der französischen Schauspielerin. Das heißt, das ganze Charmante vom Französischen fiel so weg auf Englisch und ich war nicht zufrieden. Er war, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig begeistert. Und dann hat er gesagt, ja, schade, dass wir das jetzt nicht mehr auf Französisch hören können. Dann meinte ich, wieso, ist doch kein Problem. Ich bin im Französischen super, ich übersetze das jetzt gleich. Und dann als Ami ist man natürlich hellauf begeistert, wenn jemand noch eine andere Sprache spricht. Ja. Genau. Und ich habe dann aber auch natürlich sehr hochgestapelt, weil so perfekt ist mein Französisch auch nicht, dass ich dann jedes Wort übersetzen konnte. Das heißt, jedes Wort.
So prima vista, 1:1 mal eben so?
Ja, also das meiste und das, was ich dann nicht wusste, habe ich dann einfach auf Spanisch gesagt, weil ich mir dachte, die Amis erkennen den Unterschied nicht. Genau. Haben sie auch nicht, ne? Saß da mit dem Produzenten, die haben sie überhaupt nicht gemerkt. Und plötzlich veränderte sich aber die ganze Szene. Das ist ja das Tolle an verschiedenen Sprachen, ne? Dass man eine Szene plötzlich ganz anders klingt. Auf Französisch hatte das dann plötzlich diesen ganzen, ne, den Charme und die Flirt-Qualität, die es brauchte. Und dann hat er mir am selben Tag noch zugesagt. Ne? Normalerweise lassen sie einen ja noch so leiden, ein paar Wochen. Und dann kommt ja auch gerne mal der Anruf, wo die dann immer sagen, es war super, es war fantastisch, aber jemand anders spielt's. Ne? Das erlebt man natürlich auch häufig. Echt, ne? Genau. Ja, das ist immer das so total erlebt, heftig. Du bist absolut fantastisch, aber so, da war ich schon drauf vorbereitet, dass das passieren könnte. Aber nee, ganz treu hat er dann am selben Tag nur angerufen und hat gesagt, nee, komm, dann machen wir das. Was eine Riesenerleichterung und große Freude ausgelöst hat.
Wäre das jetzt nicht konsequent zu sagen, jetzt habe ich so viele erfolgreiche Filme da gemacht, um da wirklich Fuß zu fassen, da auch hinzuziehen?
Habe ich nie einen Gedanken dran verschwendet, ehrlich gesagt. Ich bin da gerne für ein paar Wochen und krieg dann aber ganz, ganz doll Heimweh. Also Los Angeles ist nicht meine Stadt. Auch allein der Druck in dieser Stadt, wenn man in diesem Beruf tätig ist, dann trifft das Klischee ja zu, dass wirklich jeder Taxifahrer, jeder Kellner eigentlich auch Schauspieler ist. Und genau, und diese ganzen zerplatzten Träume, die einem tagtäglich begegnen, machen was mit einem. Also wenn man da so ein bisschen eine Sensibilität für hat, wie ich das halt habe, dann macht dich das fertig, weil du denkst so, oh fuck, die wollen ja alle, die machen das ja alle, oder die wollen es machen und träumen davon, und mich deprimiert das dann immer. Also selbst die schönen Palmen und der Sonnenschein und die Pools und die gut aussehenden Menschen, das kann nicht hinwegtäuschen über dem totalen Druck der Erbarmungslosigkeit dieser Stadt. Die wäre mir zu tough. Ne?
Daniel Brühl in HR1. In der nächsten Stunde reden wir weiter.
HR1 Talk.
Daniel Brühl ist heute unser Gast, dessen Porträt ja vor knapp 2 Jahren auch in New York plakatiert war, riesengroß, nämlich vor dem Start der Netflix-Serie The Alienist. Was war das für ein Gefühl, wenn man sich dann selber anstarrt dann in den Straßen von New York City?
Ja, das war schon irre. Da fühlte man sich plötzlich wie so ein, ja, wie so ein 12-Jähriger. Ich habe dann die ganze Zeit Fotos von mir selber, so ein bisschen peinlich, als Leute das gesehen haben, dass ich mich selber einfach Fotos für meine Mutter und für meine Kumpels gemacht habe, weil das erlebt man nicht alle Tage, dass etwas so groß.
Wie groß waren die Dinger?
Riesig, das hing an Hochhäusern in L.A., überall, in New York auch, an jedem zweiten Bus, in jedem Taxi und zum Teil, ja, also einfach wirklich, keine Ahnung, 20, 30 Meter, dass sowas so massiv und groß angepriesen wird und beworben wird, das passiert wirklich nicht alle Tage. Und das war schon aber auch ein sehr toller Moment, um so innezuhalten und zu denken, Mann, oh Mann, also so mit 15, als man so die ersten TV-Rollen in Deutschland gemacht hat, hätte man sich das auch nicht ausmalen können, dass das mal so läuft.
Ute Lemper hatte diese Ära ja auch mal, die war auch riesengroß in New York plakatiert als Broadway-Star, aber da ging es vor allem um die Beine. Bei Ihnen nicht. Bei Ihnen waren die Beine nicht zu sehen. Nee. Gut, gleich füllt Daniel Brühl den HR1-Fragebogen aus, so wie es Ute Lemper auch bei uns gemacht hat. Es sind nur ein paar Stichworte, die unser Gast kurz ergänzt, und dennoch lernen wir ihn dadurch immer ein kleines bisschen besser kennen. Der HR1-Fragebogen, heute ausgefüllt von Daniel Brühl. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
1 Euro.
Meine schönste Reise war?
Chile.
Stolz bin ich darauf?
Papa zu sein.
Von meinem Sohn habe ich gelernt,
dass nicht jeder Gag zündet.
Der ist jetzt 3, ne?
Ja.
Ihre Gags zünden nicht oder seine Gags zünden nicht?
Meine. Das checkt er jetzt schon.
Mein Lieblingsessen.
Arroz negro.
Können Sie eigentlich selber gut kochen?
Geht so.
Ich hasse es, wenn.
Boah, ich hasse vieles. Leute pampig und unhöflich sind.
Glück bedeutet für mich?
Im Moment, ehrlich gesagt, Zeit mit der Familie verbringen.
Ne? Haben Sie genug Zeit dafür?
Eben. Man ist so viel unterwegs, dass man sich dann wirklich freut. Das ist ein richtig schönes Korrektiv. Ne? Früher waren so die Auslandsreisen mit Dreherei auch immer das allergrößte Abenteuer. Jetzt ist es der Knaller, mit dem Sohnemann abzuhängen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Im Moment die Demokratie zu erhalten.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Joaquin Phoenix.
Okay. Warum?
Ist nicht nur wegen Joker, aber das ist so, ich würde sagen, der für mich spannendste, interessanteste Kollege.
Cristiano Ronaldo.
Ätzend.
Welchen Fußballer verehren Sie?
Noch mehr als Messi, Leute wie Xavi und Iniesta.
Social Media ist für mich
nur im Minimum zu ertragen, sagen wir so.
Stierkampf.
Nicht meins.
Ich habe Angst vor
Fahrstühlen.
Tatsächlich? Lieber Treppe gehen.
Ja, wobei ich einen Fahrstuhl zu Hause habe, aber dem vertraue ich auch. Aber es ist so, die alten, gerade auch in den USA, und dann so 20, 30, 40 Stockwerke. Ich denke dann immer, dass irgend so ein Seil reißt und man dann so, das glaube ich nie passiert, aber genau.
Mein Lieblingsfilm. Das ist gemein, oder?
Ja, das ist, ich halte es dann mit denen, die ich früh schon ganz toll fand, weswegen ich Schauspieler werden wollte. Rocco und seine Brüder zum Beispiel.
Vielen Dank. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Daniel Brühl. Ging doch. Keine Angst vor Fragebögen. Barcelona ist eine wunderbare Stadt. Die stolzen Häuser, die breiten Alleen, das Meer, die Freundlichkeit der Leute. Man kommt auch ganz leicht ins Gespräch. Nur eines sollte man tunlichst vermeiden, nämlich über Politik reden. Da sind die stolzen Katalanen nun mal sehr eigen. Der Wunsch nach dem eigenen Staat mitten in Europa spitzt sich immer weiter zu. Daniel Brühl, ist es für Sie von Bedeutung, dass Sie Katalane sind? Sie haben vorhin schon gesagt, eigentlich bin ich Europäer.
Genau. Ich finde es ganz wichtig, das macht ja auch Europa aus, dass man die sehr lokalen Kulturen pflegen und schützen muss. Die Katalanen haben eine sehr reiche Kultur und ihre eigene Sprache und das gilt es auf jeden Fall zu verteidigen. Trotzdem bin ich gegen Abspaltung und Unabhängigkeitsbestrebungen in dieser heutigen Welt. Also das muss auch miteinander möglich sein und da könnten wir jetzt auf jeden Fall locker ein paar Stunden, ein paar Tage drüber reden, über das Thema.
Ist das in der Familie? Das geht ja auch durch die Familien durch.
Und es geht durch die Familien und auch in meiner. Also da wurde sehr viel Blödsinn betrieben auf beiden Seiten und in Spanien gibt es auch eine große Sturheit auf beiden Seiten. Also ich bin für den Dialog und für einen moderaten Gesprächston und ein hoffentlich aufeinander zugehen in der nächsten Zeit. Anders geht's nicht. Und das sehe ich nur mit bestimmten Politikern im Moment. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen. Wenn sich die Fronten da wieder verhärten, was durchaus passieren kann, dann wird das Thema nie gelöst werden. Und ehrlich gesagt, sollte es irgendwann einfach ein Referendum geben, weil dann hat man einfach die Gewissheit.
Ja, Referenden gab es ja. Und die Katalanen sagen dann ja.
Aber knapp, das sind ja nicht alle hingegen, das war ein Referendum.
Genau. Ja, da geht's schon los.
Wissen es ja, genau.
Wie machen Sie das dann, wenn Sie da sind, mit Freunden unterwegs sind? Versuchen Sie das Thema zu umschiffen, weil es dann kritisch wird? Oder man kann es gar nicht, oder?
Ja, kommt, man ist ja dann auch jemand von außen. Also ich bin ja auch der, der dann in Berlin lebt und das, ja, und das stimmt ja auch vielleicht. Ne? Ich kann das dann nicht so genau beantworten wie die, die das tagtäglich leben, sondern habe dann doch immer diese Position, in der ich der von außen bin. Das ist immer tatsächlich lustig, wenn man so ein bisschen Verschiedenes in sich hat und sich sehr viel bewegt, dass man, das ist toll auf der einen Seite, aber irgendwie auf der anderen Seite ist man dann nie konkret von einem Ort. Das heißt, wenn man es dann mit den Profis zu tun hat, die von einem Ort sind und dort die meiste Zeit verbringen, dann ist man immer gerne der von außen, der es eh nicht richtig beurteilen kann. Ne? Ich versuche das Thema also mittlerweile zu vermeiden.
Bei anderen Konflikten, da versucht man das dann irgendwie mit Geld zu lösen, aber das macht ja auch keinen Sinn, weil das ist die wohlhabendste Gegend in ganz Spanien. Also Geld ist das Thema. Ne?
Genau. Ja. Naja, ob das nicht das Thema ist. Einigen, auch von denen, die unabhängig werden wollen, werf ich das ja so ein bisschen vor, weil das immer nach außen hin immer verkauft wurde als so die Bewegung, die Unterdrückten, die gegen den bösen spanischen Staat. Und das stimmt halt auch nur bedingt, weil für mich war Rajoy, der spanische Präsident, eine absolute Katastrophe und verantwortlich für die ganze Misere. Und diese ganze Sturheit in dieser Partei, auch in Partido Popular, ist völlig anachronistisch, falsch und stur und genau, die haben so wahnsinnig viel verbockt. Aber für mich war Spanien noch nie Pepe und Rajoy. Für mich sind das Freunde aus dem Baskenland, für mich sind das Freunde aus Andalusien, die genauso ein großes Problem haben mit dieser Partei und die absolut dafür sind, dass die autonomen Rechte der ganzen Provinzen, auch der katalanischen, respektiert werden und unterstützt werden. Und das sehe ich absolut komplett genauso. Vor allen Dingen, weil Katalonien so stark reinbuttert und so erfolgreich ist, damit müssen die auch was davon haben und müssen respektiert werden und nicht mit Arroganz behandelt werden. Ne? Aber die andere Frage ist, soll man sich dann heutzutage zersplittern? Gibt es nicht eine Möglichkeit, zusammenzubleiben in diesem Gefüge mit Spanien und mit Europa? Aber wie gesagt, ich komme schon wieder ins Blubbern.
Das könnte dann jetzt wieder Stunden dauern. Wir sind jetzt im Blubbern hier, kein Problem. Sie haben kürzlich auch ein sehr persönliches Buch über Barcelona geschrieben. Darüber reden wir gleich und dann verschenken wir ein handsigniertes Exemplar davon.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Daniel Cesar Martin Brühl González. Sind diese Namen alle aktuell? Stehen die nur im Pass oder werden die von der Familie auch benutzt?
Nee, also das wäre auch ein bisschen prätentiös. Nee, die stimmen alle. Also Daniel, genau. Cesar ist der Name meines Patenonkels, der wurde mir von ihm gegeben. Martin ist in der Kirche San Martin in Spanien, in Barcelona wurde ich getauft. Und in Spanien hat man ja immer den Doppelnamen, ne? Also insofern Brühl González. Genau. Das stimmt schon alles, ja.
Ein Tag in Barcelona ist ein persönliches Buch, wo Sie durch die Stadt spazieren und Ihre Lieblingsorte zeigen. Und ich dachte mir, also wenn ich jetzt ein Buch über meine Geburtsstadt schreiben würde, meine Lieblingsorte, die wirklichen Lieblingsorte würde ich nicht reinschreiben.
Ich habe nicht alles verraten in dem Buch, aber schon sehr vieles.
Wenn Sie durch die Stadt gehen, also Barcelona ist eine Stadt, wo an jeder Ecke natürlich Touristen sind.
Genau, ja, wobei es gibt dann immer noch Ecken, die davon ein bisschen verschont sind, auf die ich ja dann auch eingehe in dem Buch. Ist natürlich klar, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr populäre Stadt, die ja heimgesucht wird von wahnsinnig vielen Touristen, wahrscheinlich in den Top 10, keine Ahnung. Aber auch da wird man es schaffen, ruhigere kleine Oasen zu finden. Ich selber, die Wohnung, die ich ja noch habe und im Moment an einen Freund vermietet habe, ist in Gracia. Natürlich sieht man da auch Touristen, aber ich würde sagen, das ist ein Drittel, wenn nicht weniger, als die, die sich dann alle um die Plaza Catalunya, dann Ramblas und dann alles, was so zum Meer hingeht, dann tümmelt.
So, aber wir hören jetzt Musik auf Spanisch.
Ja.
Der nächste Musikwunsch, den müssen Sie selber ansagen, Jeanette. Und oh, dann?
Gesungen von einer Französin, aber auf Spanisch. Das macht es immer so besonders sexy. ¿Por qué te vas?
Warum dieser Titel?
Das ist ein Lied, was ich schon in meiner Kindheit gehört habe. Das ist auf einem Soundtrack drauf von einem ganz tollen Film, auch von Carlos Sauda, der heißt Züchte Raben. Ganz schräger Film aus den 70ern, absolut sehenswert. Irre, mit der jungen Geraldine Chaplin. Und da war das auf dem Soundtrack. Und wir haben das als Kinder schon sehr, sehr gerne gehört. Und ich werde nicht müde, das zu hören. Das ist ein sehr lieblicher, schöner Song.
Den hören wir jetzt. ¿Por qué te vas? Für Daniel Brühl. Ich denke mal, die beeindruckendste Rolle, in der ich Daniel Brühl gesehen habe, das war die Darstellung des Niki Lauda im Film Rush. Wenn man eine lebende Person darstellt, die ja wirklich auch jeder kennt, dann ist es ja auch schwieriger, weil jeder Zuschauer weiß, oh, wie nah ist er denn am Original. Sie durften Niki Lauda kennenlernen vor dem Dreh, auch recht ausführlich. Wie war denn die erste Begegnung damals? Jetzt lacht er.
Ja, ja. Na, die war gut, als sie dann stattfand, aber die Momente davor, die waren irre. Also ich habe dem Regisseur, dem Produzenten gesagt, irgendwie, ich muss den kennenlernen, weil ich kann den sonst nicht spielen. Ich muss Zeit mit dem verbringen. Und das wurde dann Niki Lauda auch so gesagt. Ich hatte aber keinen Bock, ihn anzurufen. Ich wusste ja, wie beschäftigt er ist. Das heißt, ich habe darauf gewartet, dass er mich anruft. Und eines Tages war es dann soweit, 6 Uhr früh. Und ich sah dann plus 4:3. Da wusste ich, okay, ist jetzt Österreich, das ist er jetzt. Und dann war das ein kurzes und knappes Gespräch, wo er gesagt hat, ja, müssen uns kennenlernen, gut, gut. Und dann aber, falls wir uns nicht vertragen, kannst du gleich wieder abhauen. Also bitte nur Handgepäck mitbringen.
Sie wollten genau. Ja nicht einziehen. Weil
ja, aber ich dachte, Mensch, also er kann ja, ich meine, das ist ja eine tolle Ansage, ne? Also ich hatte so, ne, vor, mal so ein Wochenende in Wien zu verbringen und dachte, na okay, vielleicht geht's aber auch ganz schnell. Und dann bin ich nach einer Stunde wieder, kann ich wieder nach Hause fliegen.
War der echte Lauda so, wie Sie sich den vorgestellt haben? Als sie ihm dann begegnet sind?
Naja, nee, er hat sehr aufgemacht. Also er war emotionaler und weicher und freundlicher, als ich es mir vorgestellt habe. Ne?
Denn er
also,
gilt ja so ein harter Kerl, ne?
Genau, nee, also er wusste ja auch, dass es sich lohnt bei dieser Geschichte, dass es ein guter Film wird, wo Leute dahinter stecken, die sich wirklich für seine Lebensgeschichte interessieren. Peter Morgan, der Drehbuchautor, ist auch ein Freund der Familie, ein Freund von ihm gewesen. Das heißt, er wollte mir die Chance bieten, ihn wirklich kennenzulernen. Und da war ich überrascht, wie offenherzig und freundlich er dann doch tatsächlich war. Ne? Also ich habe großartige Zeit mit ihm verbracht und ich konnte ihn wirklich alles fragen. Ne? Der ist der ehrlichste Mensch, den ich je getroffen habe. Und als ich dann auch gefragt wurde nach dem Tod, was mich am meisten beeindruckt hat, ist neben der ganzen des Wahnsinns seines Comebacks als Sportler, neben dem, dass er auch die Krise mit seiner Airline überwunden hat, war mit das Bewundernswerteste diese unumwundene Ehrlichkeit. Das habe ich eigentlich, kenne ich von niemand anderen sonst, dass dir jemand wirklich immer hundertprozentig die Wahrheit ins Gesicht sagt und sei es noch so unangenehm. Ne? Das macht ja keiner, also ich am allerwenigsten als Kölner und Spanier, ne? Also ich bin da manchmal konfliktscheu, weil ich das auch so, ja.
Hat er deshalb so dieses Arschloch-Image auch, weil er so direkt ist?
Genau, ja. Und Leute damit nicht klarkommen, ne? Mit so einem Hochmaß an Ehrlichkeit, ne?
Nun hat er seine schweren Verletzungen im Gesicht nie operieren lassen, obwohl das machbar gewesen wäre. Das heißt ja für Sie, Sie müssen endlos in der Maske gesessen haben, oder?
Ja, das waren zum Teil, wurde ich da abgeholt um 3 Uhr morgens. Um dann fertig zu sein für so 9 Uhr. Das heißt, 4, 5, 6, 7 Stunden mit 2 Leuten, die gleichzeitig an einem rumgefummelt haben. Und da kannst du auch nicht so wegknacken, weil sonst klappt dir ja der Kopf nach vorne. Das heißt, du musst dann schon auch wach bleiben. Da hat man dann so Hörbücher gehört oder ganze Konzerte durch.
Okay. Und die Sprache von ihm haben sie auch richtig trainiert?
Genau, das mit einer Coachin in Wien. Das war für mich ganz, ganz wichtig, das richtig hinzukriegen, weil das auch seine Haltung ausgemacht hat. Ne? Das also in der Sprache steckt ja auch viel Witz, aber auch viel Arroganz. Und genau, das war mir wichtig, das richtig hinzukriegen.
Haben Sie die Sprache heute noch drauf? Könnten Sie das jederzeit abrufen?
Nee, habe ich ad acta gelegt. Doch, ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwie ein paar Stunden in Wien abhängen würde, dann käme das schnell wieder. Aber okay. Bitte nicht jetzt.
Kein Problem. Daniel Brühl in HR1. Am Donnerstag also kommt der Film My Zoe ins Kino. Daniel Brühl wünscht den Film nicht nur viel Erfolg, weil er selber mitspielt, sondern weil ja auch sein eigenes Geld da drin steckt. Sie sind kurzfristig als Produzent mit eingesprungen. Wie kam es dazu?
Auf der einen Seite, weil mich das Projekt begeistert hat, weil ich Julie schon so lange kenne und mich das interessiert hat, sie da zu unterstützen. Auf der anderen Seite, klar, dass ich ja diese Struktur jetzt habe, dieser Produktionsfirma beigetreten bin, schon vor 3 Jahren und dann immer darauf gewartet habe, dass das richtige Projekt kommt, dass ich dann das zum ersten Mal als Produzent unterstütze. Und das schien mir bei diesem Film das Richtige zu sein.
Weil andere Investoren ganz kurzfristig abgesprungen sind aus dem Ausland.
Genau, das kam dazu. Ne? Ja. Genau. Also erstmal war es nur die Anfrage als Schauspieler und dann irgendwann hat sie gesagt, irgendwelche windigen Investoren, die sind jetzt nicht mehr dabei. Und plötzlich dachte ich, ach, wäre es nicht eh sogar interessant, den in Berlin spielen zu lassen. Und plötzlich haben wir dann darüber nachgedacht und Julie war dann dankbar, also auch inhaltlich, dass nicht nur wir so als Produzenten mit an Bord sind, sondern auch plötzlich das so nach Berlin, nach Deutschland ziehen.
War denn das Thema zu heikel, weil es so ein schwieriger Stoff ist? Oder sind das inzwischen so windige Investoren, die mal Geld hinstecken und dann wieder abziehen?
Ist das, sehr ist viele das, windige Leute.
Ist das so heuschreckenmäßig schon inzwischen, ja?
Ja, kann man so sagen.
Also My Zoe ist kein leichter Film, man muss sich darauf einlassen, es ist ja keine Popcorn-Produktion.
Nee, mein Herz schlägt halt immer noch für anspruchsvolles Arthouse-Kino. Da komme ich ursprünglich her und ich finde das toll, wenn man solche Geschichten zu lesen bekommt, wenn man die spielen darf, wenn man sich die anschauen darf, weil das wirklich den Kopf öffnet. Das macht Spaß, das ist nicht nur kurzfristige Unterhaltung, die einen nur sehr, sehr kurz beschäftigt und erheitert, sondern das ist so, wo man länger drüber nachdenken kann.
Aber eben ohne Finanzierung kein Film. Wie weit geht da die Kompromissbereitschaft bei Ihnen? So ein Arthouse-Kino muss ja nicht finanziell funktionieren, ne?
Ja, Risiko ist immer dabei, ne? Aber dafür lohnt es sich zu kämpfen, ne? Also das Kino gilt es zu erhalten. Also ich selber genieße das immer noch sehr, wenn ich anspruchsvolles Kino sehen darf. Dann bin ich immer hellauf begeistert. Das sind die Filme, die mich am meisten geprägt haben, die mich als Schauspieler weitergebracht haben, als Mensch angeregt haben und inspiriert haben. Damit möchte ich die kommerziellere Unterhaltungsindustrie nicht schlecht machen, weil die mache ich nach wie vor auch sehr gerne, aber man muss beides machen.
Wären Sie auch bereit, bei so einer leichten Komödie mitzumachen, 4-Ohr-Küken oder so, damit Geld kommt für andere anspruchsvolle Projekte?
Im Moment nicht, aber
er weicht was? Aus. Bei 6-Uhr-Küken. Ist jetzt
nicht ganz oben bei mir auf der Liste.
7-Uhr-Küken, ja. Vielleicht bei 8-Uhr-Küken. Okay, schauen wir nach vorne. Letzte Frage. In Ihrem nächsten Projekt führen Sie ja dann auch selber Regie. Das ist doch im Grunde auch wieder ein völlig anderer Beruf. Warum ist es Ihnen wichtig, da auch jetzt selber als Regisseur dann mit einzusteigen?
Ja, man muss sich ja neue Herausforderungen suchen. Und ich mache das ja jetzt schon schockierenderweise 25 Jahre als Filmschauspieler und irgendwann merkst du einfach, dass du ganz schön, beschränkt bist mit deinen Möglichkeiten. Du bist aus vielen Prozessen ausgeschlossen, vorher und nachher oder selbst mittendrin, ne? Wenn du dich so oft fügen musst und den größeren Einfluss zu haben, deine eigene Geschichte mal, deine sehr persönliche erzählen zu dürfen und das wirklich von vorne bis hinten mal zu kontrollieren, ist toll. Also das habe ich mir schon jahrelang gewünscht und jetzt passiert es endlich.
Nebenan heißt er. Wann kommt der dann in die Kinos? Wissen Sie das schon? Wie weit sind Sie damit inzwischen?
Relativ weit, was toll ist. Jetzt wird es immer konkreter. Jetzt werden schon richtige Entscheidungen gefällt. Ich fühle mich noch ein bisschen so, als würde ich einen Regisseur spielen. Jetzt irgendwann werde ich der aber sein und dann drehen wir den nächstes Jahr so im Frühjahr. Dann würde ich mal denken, übernächstes Jahr.
Lange vor der Filmzeit. Daniel Brühl, herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für dieses ausführliche Gespräch. Also My Zoe ab Donnerstag im Kino. Ich wünsche viel Erfolg für diesen Film.
Vielen Dank.
Am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Was?
Ja, es kann auch ein Lebensmotto sein oder
Lebensmotto.
Oder irgend so ein Liedtext, was Ihnen am Herzen liegt.
Ich frage dich jetzt nur, por qué te vas?
Por qué te vas? heißt, was war das noch? Warum?
Warum gehst du jetzt?
Warum gehst du jetzt? Weil es jetzt 12 Uhr ist und die Nachrichten kommen. Daniel Brühl, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ach, dann
wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Tschö.
HR1, genau meins.